Dieser Brunnen ist ja eines der Hauptwerke von Georg Kolbe. Es ist eine bezaubernde Tänzerin in Bronze. Und dazu ist es wie in einer Nussschale so viel Kunstgeschichte und unsere deutsche Geschichte.
Herzlich willkommen in Folge 130 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Bei Griesebach bahnt sich in den kommenden Wochen und Monaten eine kleine Sensation an. In den Sommerauktionen wird der sogenannte Tänzerinnenbrunnen unter den Hammer kommen. Das ist eines der wichtigsten Werke des Bildhauers Georg Kolbe, das einen Schätzpreis zwischen 1 und 1,5 Millionen sowie eine sehr bewegte Geschichte hinter sich hat. Zunächst aber muss der über 100 Jahre alte Brunnen dringend restauriert werden. Und das hat unser heutiger Gast übernommen. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Thomas Lucker.
Schönen guten Morgen. Hallo.
Herr Lucker, Sie sind ausgebildeter Steinmetz, Steinbildhauer und Restaurator. Übrigens der erste hier in diesem Podcast. Sie haben Auftraggeber wie die Berliner Museumsinsel, die Neue Nationalgalerie oder die Villa Massimo, realisieren Vorhaben im Bereich der Denkmalpflege sowie Projekte in Museen und an archäologischen Stätten. Könnten Sie uns ein paar aktuelle Beispiele Ihres Schaffens nennen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich bin seit 2002 im Planungsteam zum Beispiel für das Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel.
Ja.
Ich bin der Planer in dem Kontext für das Ägyptische Museum und mache die Planung für ägyptische Monumentalarchitektur, die ab den 30er Jahren in den vierten Flügel dort kommt, den es jetzt noch gar nicht gibt, der noch in Planung befindlich ist. Und dort stellen wir einen altägyptischen Tempel aus verschiedenen Versatzstücken, die, ich sag mal, eine Zeitspanne von dem mittleren 3. Jahrtausend vor Christus bis um die Zeit um Christi Geburt umspannen.
Verstehe. Wie ich gelernt habe und wie man jetzt auch gerade bei Ihnen ein bisschen schon rausgehört hat, ist Ihr Beruf, also der Beruf des Restaurators, sehr ausdifferenziert. Das heißt, es gibt Experten für die unterschiedlichsten Fachbereiche. Sie sind, wenn ich das richtig verstanden habe, Experte für Großplastiken. Welche Besonderheit bringt das mit sich?
Ja, da ist mir natürlich meine Ausbildung als Steinmetz und Steinbildhauer schon immer gelegen gekommen, sodass ich aus eigener Anschauung, aus eigenem Tun weiß, wie man große, schwere, komplexe, empfindliche Objekte so bewegt, so transportiert, dass eben kein Schaden entsteht. Und man muss sich natürlich ein bisschen auskennen mit dem Thema Hilfsmittel. Was brauchen Sie dafür? Aber dann eben auch, was ist das Besondere, was man tun muss, damit diese Objekte schadensfrei von A nach B kommen?
Mhm. Hilfsmittel meinen Sie jetzt einfach Transportmittel oder?
Ganz genau. Das geht, ich sage mal, los mit Schwerlastrollen. Das ist die Frage, welchen Kran können Sie unter ganz schwierigen Bedingungen im Innenraum einsetzen? Am Ende ist es auch, wie wenden Sie Hebelgesetze an und so weiter. Das bricht sich dann manchmal auf sehr ursprüngliche Dinge runter, nämlich dann, wenn Sie wenig Raum haben und wenig Möglichkeiten, Hightech einzusetzen.
Welches sind denn in Ihrer Praxis die häufigsten Gründe, warum so eine Großplastik oder Skulptur restauriert werden muss?
Na, die Restaurierung von Objekten, die im musealen Kontext sind, ist oft im Zusammenhang mit zum Beispiel Generalsanierung, so wie wir es auf der Museumsinsel erleben. Oder zum Beispiel betreue ich im Römisch-Germanischen Museum in Köln auch die gesamten antiken Exponate. Und das Museum dort wird generalsaniert. Alle Objekte sind aus dem Museum herausgenommen worden, bis auf die ganz großen, die so groß sind, dass man sie nicht herausnehmen kann. Und in dem Kontext werden die Objekte dann auch restauratorisch bearbeitet. Das bietet sich einfach an, weil ja nach so einer Generalsanierung sie auch eine völlig neue Präsentation haben. Und dann möchte man natürlich, dass diese Objekte auch so strahlen wie das wiederhergerichtete Gebäude.
Ja, klar. Mit welchen Materialien haben Sie es eigentlich am häufigsten zu tun?
Ja, also wenn Sie sagen, Stein mit Steinbildhauer, große Objekte. Ich arbeite hauptsächlich im Bereich der Planung, also eigentlich arbeite ich eher wie ein Architekt. Das bedeutet, dass mir alle Materialien unterkommen. Also die erwähnte ägyptische Sammlung, Berlin hat die drittgrößte Mumiensammlung der Welt. Also hatte ich eben auch mit den ganzen Mumien zu tun.
Okay.
Aber auch mit vielen anderen Objekten aus organischen Materialien, mit Mumienmasken, mit Holzsärgen. Und aber jetzt so zum Beispiel beim Römisch-Germanischen Museum, da geht es sehr viel um antikes Eisen auch. Oder das Römisch-Germanische Museum hat eine sehr, sehr große Sammlung antiken Glases. Also geht es dann um die Frage, wie wird eigentlich antikes Glas so restauriert, dass es den Objekten angemessen ist und dass man aber auch irgendwie eine schöne Präsentation hinbekommt. Ich will sagen, es ist eigentlich eine sehr breit gefächerte Aufgabenstellung, mit der ich so konfrontiert bin.
Ja, Mumien war wahrscheinlich auch für Sie was Besonderes, oder?
Mumien ist tatsächlich ein besonderes Thema gewesen. Also als dieser Planungsauftrag schon im Jahr 2002 für das Pergamonmuseum kam, dort eben die ägyptische Sammlung, habe ich mir als allererstes Gedanken darüber gemacht, wie gehen wir mit den Mumien um? Und da ist es gar nicht so einfach. Und wenn ich sage, es gibt eine große Bandbreite an Aufgabenstellungen, an Themen, an Materialien, so weiß ich natürlich immer genau, was ich alles nicht weiß und kann. Das heißt, ich versammle dann natürlich ein Team um mich von Spezialisten. Und in dem Fall war es dann eben die Aufgabenstellung, jemanden zu finden, der wirklich weiß, wie man mit Mumien umgeht. Das ist eine sehr vielschichtige Aufgabenstellung, weil sie haben da drin ja den Leichnam und dann haben sie Wicklungen und dann haben sie zum Teil Schmuck. Also es ist hochgradig komplex. Und es ging darum, dass diese ganzen im Pergamonmuseum eingelagerten viel 10.000 Objekte insgesamt ausgelagert werden mussten. Also wie können sie eine solche Mumie, in dem Fall eben auch, sicher schadensfrei transportieren? Was ist notwendig? Was können sie an Maßnahmen ergreifen, damit das sicher geschehen kann? Und da habe ich dann eben den weltweit renommierten Spezialisten gefunden und konnte den in mein Team mit einbinden.
Wo sitzt der?
Der sitzt tatsächlich in Hildesheim. Das heißt, egal wo Sie auf der Welt, welches Museum, welche Institution auch immer Sie fragen, die sagen immer, Mumien, Jens Klocke, Hildesheim. Das ist wirklich. Und den habe ich auch gerade mit im Team für mein Projekt in Köln, wo wir eben auch sehr viel Objekte aus organischen Materialien haben. Mhm. Und so ist es natürlich, dass im Laufe der Jahre, ich mache das Ganze ja schon, naja, so 45 Jahre, sammelt man natürlich auch ein Netzwerk um sich. Man kennt einfach viele Spezialisten, Spezialistinnen in den unterschiedlichsten Bereichen, mit denen man dann eben jeweils zusammenarbeitet.
Ja. Welches sind denn so böse Tücken oder Überraschungen in Ihrem Bereich?
Naja, das ist immer so, dass Sie im Vorfeld ja nicht ganz genau wissen, was auf Sie zukommt. Wenn ich sage, ich arbeite eigentlich wie ein planender Architekt, dann ist es so, wenn Sie sich vorstellen, Sie planen ein Haus, dann haben Sie eine Idee, wie das werden könnte, machen eine grobe Planung, die wird dann immer feiner und Sie sammeln im Laufe der Zeit immer mehr Informationen. Irgendwann ist die Frage, wie sollen die Türklinken aussehen und die Fensterrahmen. Bei mir ist es umgekehrt. Ich muss eigentlich am Anfang die ganzen Informationen über diese Objekte sammeln. Und da sind die eigentlichen Tücken tatsächlich sehr häufig die Dinge, die unsere Vorgänger mal gemacht haben. Mhm. Ja, auch im besten Wissen und Gewissen. Aber wenn Sie sich vorstellen, als das mit der Restaurierung mal so losgegangen ist, das waren ja oft künstlerisch Begabte, aber Handwerker, die mit den Materialien, die ihnen zur Verfügung standen, gearbeitet haben. Und das sind aus heutiger Sicht häufig problematische Materialien. Das sind Zemente, die zu hart sind, das sind Chemikalien, die irreversibel sind, die auf lange Sicht Probleme gemacht haben, Überzüge, sodass wir sehr häufig mit dem zu tun haben, was Kollegen mal vor 100 Jahren gemacht haben.
Verstehe. Und gibt es auch Materialien, die im Zuge Ihrer Arbeit besonders kompliziert sind? Von Ihrem Gewicht jetzt mal ganz abgesehen?
Genau, das Gewicht ist eigentlich das, was man so ganz gut handeln kann. Also problematische Materialien sind tatsächlich häufig die organischen, weil die, wenn Sie sich vorstellen, antike Textilien zum Beispiel, werden dann vielleicht sehr brüchig. Oder ein alter ägyptischer Blütenkranz. Das ist ja überhaupt ein Wunder, dass wir das heute noch haben. Aber wie man damit umgeht, wie man das handelt, das ist tatsächlich schon ganz speziell. Und ein Punkt ist eben, dass gerade dieses Thema Organik, das ist in den Museen so, dass die Objekte häufig dann chemisch behandelt wurden, um sie zu schützen vor Käferbefall, vor Schimmelbefall. Mhm. Und das sind, das wissen wir alle, Pestizide, Fungizide sind wiederum hochgradig giftig, sodass gerade in so ethnologischen Sammlungen, aber eben auch in archäologischen Sammlungen mit Organik, sie auch eben dann mit diesen Giften zu tun haben. Oder wenn sie so im baulichen Kontext sind, wenn sie Gebäude nehmen aus den 1960er, 70er Jahren, dann haben sie eben viele Gifte, wie zum Beispiel Asbest, die verbaut wurden. Und dann müssen sie das irgendwie handeln. Ja. Also oft sind es tatsächlich diese Dinge.
Und von denen, also sagen jetzt mal Gifte, wissen Sie, weil diese Techniken oder Konservierungsmaßnahmen auch niedergelegt und archiviert sind?
Ja, die Dokumentation ist eigentlich über lange Zeiten sehr stark vernachlässigt worden. Mhm. Sodass wir häufig, also auch diese Frage so mit den Überraschungen, wenn ich sage, dass die Restaurierung mal begonnen hat mit einem sehr stark handwerklichen Ansatz, so ist es ja im Prinzip auch schon vor 2000 Jahren gemacht worden. Die alten Griechen haben ja auch schon ihre Tempel restauriert. Aber im 20. Jahrhundert hat es sich durchgesetzt, zu sagen, wir müssen die Behandlung von Kunstwerken oder eben auch von Exponaten aus Museen, wir müssen die Behandlung auf wissenschaftliche Füße stellen. Das heißt, meine Arbeit ist so, dass ich mit Naturwissenschaftlern zusammenarbeite, die eben im Vorfeld sehr viele Analysen durchführen. Genauso wie ich mit Geisteswissenschaftlern arbeite, also mit Kunsthistorikern, mit Archäologinnen, die eben da die Grundlagen erarbeiten, um diese Objekte angemessen bearbeiten zu können, behandeln zu können. Hm.
Gibt es auch eine Art Wartungsvertrag für Skulpturen?
Ja, das ist etwas, was wir von Seiten der Restauratoren eigentlich immer empfehlen.
Ja.
Da muss man sehr stark unterscheiden. Wenn die Objekte in Gebäuden stehen unter günstigen klimatischen Bedingungen, dann ändert sich sehr wenig und die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Handlungsbedarf gibt, ist gar nicht so groß. Wenn die Objekte im Außenraum stehen, je nachdem, wie dieser Außenraum beschaffen ist, wie die Luftqualität ist und so weiter, dann stellt sich das schon anders dar. Wenn Sie sich überlegen, Sie haben eine Skulptur im öffentlichen Raum, wo ja auch das Problem Vandalismus besteht, Graffiti und so weiter. Oder eben Verunreinigung, ganz einfach, weil das mitten im Grün steht, im Park, in einem Garten. Dann macht es schon Sinn, dass man turnusmäßig die Objekte ansieht, dass man sie reinigt und dass man rechtzeitig kleinere Beschädigungen behebt. Wenn Sie sich vorstellen, Verfugungen, die sich öffnen, in die Wasser eindringt, wenn Sie das relativ schnell reparieren, ist unproblematisch. Wenn das über lange Zeiten geht, dann haben Sie eventuell das Thema, dass das Wasser im Winter in dem Objekt gefriert, es zu Frostsprengungen kommt und so weiter. Also, dass es immer Sinn macht, diese Objekte regelmäßig anzusehen, wie gesagt, gerade im Außenraum, und quasi zu überwachen und relativ schnell zu handeln, wenn es diesen Bedarf gibt.
Ja. Gibt es denn auch die Situation, dass man ja die Waffen strecken muss, dass etwas nicht zu restaurieren ist?
Ja, beziehungsweise dann ist es manchmal die Frage auch wieder der Aufbewahrung. Also ich habe schon öfter bedeutende Exponate aus dem Außenraum dann einfach in einen geschützten Innenraum verbracht. Und dann kommen sie vielleicht manchmal restauratorisch, also mit wirklichen Maßnahmen nicht weiter. Aber dann ist das Environment, dann ist die Umgebung einfach so wenig schädlich, dass das Objekt dort gut aufbewahrt werden kann. Und das ist manchmal dann das Mittel der Wahl.
Dass man den Prozess eben einfach dort stoppt, wo er steht und ja.
Oder zumindest verlangsamt. Also auch wir Restauratoren können Prozesse, die ablaufen, nicht hundertprozentig stoppen. Wir können sie verlangsamen, wir können Einfluss nehmen. Aber am Ende ist es so, der Mensch ist vergänglich und sein Werk auch. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen damit leben. Und das betrifft natürlich wiederum vor allen Dingen Objekte im Außenraum, dass die Natur angreift und dass die Objekte auch altern. Und das tun sie am Ende auch natürlich im Innenraum. Wir wissen, dass UV-Licht hat schädigende Wirkungen und wie gesagt, ungünstige klimatische Bedingungen wirken sich aus auf die Exponate. Und wir haben ja nicht immer ideale Bedingungen, sodass man es nie ganz abstellen kann, dass Objekte altern, dass bestimmte schädliche Prozesse ablaufen. Aber es gibt Möglichkeiten, das massiv zu verlangsamen.
Mhm. Werden Sie auch von Privatleuten zu Rate gezogen oder bekommen Sie eben solche Wartungsverträge auch von Privatleuten?
Also ich ganz persönlich, ich mache Planungen und Restaurierung auch für Privatleute, gar keine Frage.
Ja.
Aber was das Thema Wartung angeht, Habe ich jetzt da, nee, ich glaube im privaten Bereich nicht, aber das muss gar nicht beispielhaft sein. Das kann sein, dass Kollegen da ganz, ganz andere Erfahrungen haben.
Ja. Wie lange kann denn so eine Restaurierung schon mal dauern? Ich kann mir vorstellen, das ist ganz unterschiedlich, aber vielleicht gibt es ein Beispiel, wo Sie jahrelang beschäftigt waren oder eben, wo es auch überraschenderweise schnell ging. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Ja, zum Beispiel im neuen Museum auf der Berliner Museumsinsel. Das ist ja eine Ruine gewesen, die zu DDR-Zeiten eigentlich abgerissen werden sollte. Dann kam zum Glück die Wende und dann kam ja ein sehr aufwendiger Ausschreibungsprozess, den am Ende dann David Chipperfield gewonnen hat. Und wir haben am neuen Museum sehr lange und sehr eng zusammengearbeitet und dort haben wir eine ganze Menge gemacht, haben wir sehr viel gemacht und da gibt es ein großes oder das größte Einzelkunstwerk als baugebundenes Objekt im neuen Museum ist der sogenannte Schiefelbeinfries von Hermann Schiefelbein für das neue Museum damals in der Mitte des 19. Jahrhunderts geschaffen. 65 laufende Meter Figurenfries zeigt den Untergang Pompejis, damals basierend auf diesem zu der Zeit berühmt gewordenen Roman von Bulwer, Die letzten Tage von Pompeji. Und damit haben wir begonnen, 1996, noch bevor Chipperfield den Wettbewerb gewonnen hatte, in der Ruine des neuen Museums. Also da wuchsen aus der Mauerkrone noch Bäume und im Winter schneite es rein.
Wahnsinn.
Und fertig geworden sind wir 2008. 2009 wurde das Museum dann ja eröffnet. Nicht, dass wir ganz durchgehend dran gearbeitet hätten, aber doch über viele Zeiten immer wieder. Und daran haben wir auch durchdekliniert, wie geht man eigentlich mit einem so in Bereichen stark zerstörten Bildwerk um, wie viel, was bedeutet Reparatur eigentlich? Also die Frage, wenn eine Figur verloren ist, wird sie wiederhergestellt oder leben wir mit dem Verlust? Oder wenn der Kopf einer Figur weg ist, ist das okay, dass dieser Kopf weg ist oder muss der wiederhergestellt werden? Und wir hatten eine unglaublich spannende Diskussionskultur darum, wie eigentlich mit einem solchen wertvollen Objekt umzugehen ist. Und das ist nicht einfach nur Baudekoration, sondern Schiefelbein ist damals für diesen Fries in die Akademie der Künste aufgenommen worden. Also die Zeitgenossen haben das wirklich als ein großes Kunstwerk angesehen.
Ja.
Und dann ist es schon ja die Frage, wie weit kann man dann gehen? Wie weit traut man sich, fehlende Bereiche neu zu modellieren?
Ja. Und wie weit haben Sie sich getraut?
Das hat tatsächlich, das muss ich sagen, eine Entwicklung gegeben. Am Anfang waren wir da etwas frecher und selbstverständlicher und haben gesagt, naja, hier fehlt was, das können wir doch mal schnell neu modellieren. Wir hatten tatsächlich das Entwurfsmodell von Schiefelbein im Maßstab 1 zu 4. Also wir konnten da relativ viel auch ablesen von dem, was nicht mehr da war. Ich bin im Laufe der Jahre da eigentlich immer puristischer geworden und immer zurückhaltender und habe immer mehr gefunden, ich kann dem Betrachter auch zutrauen, dass er die fehlenden Teile im Kopf ersetzt. Und das Ganze trotzdem lesen kann, weil der Fries sich eigentlich auch dann immer noch erschließt, wenn Teile fragmentarisch sind. Und habe gefunden, nein, man muss nicht alles ersetzen, sodass wirklich auch über diese vielen Diskussionen mit vielen Fachleuten, mit Kunsthistorikern, mit Architekten, ich auch sagen muss, dass sich mein Bild davon, wie sich unsere Arbeit da gestalten sollte, gewandelt hat. Und das kann man tatsächlich, also wenn wir uns vor diesen Fries stellen würden, könnte ich Ihnen zeigen, man kann das tatsächlich noch ablesen. Das sind nur Details, der hat schon insgesamt jetzt ein sehr, sehr homogenes Erscheinungsbild. Aber ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie ich in bestimmten Bereichen am Anfang sehr viel weitergegangen bin und später da sehr viel zurückhaltender war.
Interessant. Nun bahnt sich in den kommenden Sommerauktionen bei Griesebach im Juni eine kleine Sensation an. Da wird nämlich der sogenannte Tänzerinnenbohnen von Georg Kolbe unter den Hammer kommen. Schätzpreis ist 1 bis 1,5 Millionen Euro. Erzählen Sie uns etwas über den Bohnen, der ja eine sehr bewegende Geschichte hat. Und erzählen Sie uns natürlich auch, was Sie damit zu tun haben.
Ja, also zu dem Brunnen bin ich so gekommen, dass ja Griesebach sich bei mir gemeldet hat und tatsächlich an einem Wochenende können wir uns am Montag an dem Brunnen treffen im Georg-Kolbe-Museum. Und ich habe sofort gesagt, ja, unbedingt, ich möchte dabei sein, weil ich finde, also dieser Brunnen ist ja eins der Hauptwerke von Georg Kolbe. Es ist eine wirklich bezaubernde Tänzerin in Bronze und die tanzt über einem Travertinblock. Das ist eine stilisierte Lotusblüte, wird von drei hockenden Gestalten gehalten. Und das ist von der Gestaltung, vom Bildhauerischen her, ist das wirklich eine wunderbare Arbeit. Und dazu ist es, finde ich, wie in einer Nussschale so viel Kunstgeschichte und auch wirklich unsere deutsche Geschichte, weil in Auftrag gegeben von dem jüdischen Industriellen Heinrich Stahl, ich glaube 1922, er musste dann diesen Brunnen in der Nazizeit für einen Schleuderpreis verkaufen, ist dann nach Theresienstadt mit seiner Frau deportiert worden und dort umgebracht worden. Seine Frau hat Theresienstadt überlebt, ist in die USA emigriert. Dieser Brunnen galt eine Zeit lang als verschollen. Ich glaube, das war der bulgarische Botschafter, der es damals von Stahl gekauft hatte. Dieser Brunnen tauchte dann in Spanien wieder auf und das Kolbe-Museum hat oder zumindest die Tänzerin dort gekauft und aber auch der Steinanteil, also dieser besagte zentrale Stein mit diesen hockenden Figuren, war noch in Berlin und auch der Brunnen selbst, also die Brunnenschale war noch in Berlin. Und dann hat das Kolbe-Museum das erworben und hat Kontakt aufgenommen, ja auch mit den Erben in USA. Und es war so grundsätzlich alles in Ordnung. Und dann hat ja jetzt die neue Direktorin Kathleen Reinhardt hat ein wirkliches Forschungsprojekt zu diesem Brunnen aufgelegt, großartigerweise, und hat eben sowohl diese Geschichte mit der Nazizeit, mit der Judenverfolgung betrachtet, aber auch die Kolonialgeschichte, weil diese hockenden Figuren sind Schwarze, also Afrikaner. Und dann ist die Frage, was bedeutet das in Bezug auf die deutsche Kolonialgeschichte? Mhm. Und das alles steckt in diesem Thema. Und dann ist es natürlich auch unter restauratorischen Gesichtspunkten sehr spannend. Also diese Bronzefigur, wie ist die eigentlich mit diesem Stein verbunden? Die Frage, wir haben es am Anfang gehabt, wie kann man ein solches Objekt sicher abbauen, sicher transportieren? Als Restaurator würden Sie immer sagen, am liebsten möchte man die Sachen gar nicht transportieren.
Ja.
Aber wenn Sie überlegen, in den Museen, ist es selbstverständlich, dass Objekte verliehen werden. Das heißt, es wird ständig Kunst hin und her transportiert. Und es ist ja nur die Frage, dass man es so macht, dass nichts passiert, dass die Objekte heil von A nach B kommen. Und das ist hier genau das Gleiche. Und das ist hier einfach eine spannende Aufgabenstellung. Es geht natürlich schon auch um größere Gewichte. Und die Situation in dem Garten des Kolbe-Museums ist auch so nicht ganz einfach zugänglich. Also wie bekommen Sie eigentlich diesen Brunnen dort demontiert, wie bekommen sie ihn abtransportiert? Und das sind so viele spannende Fragen, dass ich, wie gesagt, sofort gefunden habe, da möchte ich dabei sein. Da möchte ich noch zumindest auch kleine Rolle spielen.
Ja. Wo ist der Brunnen jetzt?
Also er steht im Garten des Kolbe-Museums in Berlin seit 1979. Da ist er dort aufgebaut worden. Und jetzt ist es so, dass eben nochmal ja Erben aus den USA sich gemeldet haben und gesagt haben, wir möchten, also die berechtigte Ansprüche angemeldet haben. Das ist in diesem Kontext, kommt ja dieser Brunnen aus dem Garten des Kolbe-Museums auf das Gelände von Griesebach und kommt in die Sommerauktion.
Ja.
Und diese berechtigten Ansprüche führen einfach dazu, dass der Brunnen jetzt abgebaut und transportiert werden muss.
Ja. Worin bestand die Arbeit, die Restauration? Arbeit an dem Brunnen? Was mussten Sie machen? Oder?
Also was wir als erstes gemacht haben, und das ist auch sehr typisch, wir haben diesen Brunnen zunächst einmal gereinigt.
Okay.
Weil was Sie wirklich haben, auch diese Frage vorhin, also mit den Überraschungen, vieles sieht man einfach erst, wenn man mal sauber gemacht hat. Wenn so ein Brunnen lange im Außenraum gestanden hat, dann setzt der Patina an, dann wird der grün und dann setzt sich Schmutz in die Tiefen und Sie sehen gar nicht genau, was Sie haben. Das heißt, wir haben den einmal restauratorisch gereinigt, sodass der jetzt ein schönes Erscheinungsbild hat, aber auch wir erkennen können, was wir eigentlich haben. Und das nächste wird sein, dass wir eben alle Vorbereitungen treffen, damit dieser Brunnen abtransportiert werden kann. Und das ist dann, dass wir die Bronzefigur so freilegen, dass man sie abheben kann. Die ist ja in diesem Travertinblock verdübelt, vermörtelt. Dass wir dann da drin die Wasserführung freilegen, sodass man diesen Block abheben kann, dass man die Brunnenumrandung abbauen kann. Dafür müssen Fugen vorsichtig geöffnet werden. Wie gesagt, der Fokus liegt immer darauf, dass dem Exponat nichts geschieht dabei.
Ja.
Und wir werden eben auch, wenn das Transportunternehmen kommt, um die Figur an den Haken zu nehmen, um den Brunnen abzubauen. Wir werden das alles restauratorisch betreuen. Wir achten darauf, dass alles gut gesichert und gepolstert ist. Das ist die Frage, wo legen Sie so ein Hebeband an? Wo kann man rumgehen, damit nicht irgendwo ein Teil einer Figur gefährdet wird, dass nicht ungünstiger Druck ausgeübt wird und es eventuell im schlimmsten Fall zu einem Riss oder Bruch kommt?
Ja.
Und in dem Sinne, und das ist auch typisch, dass wir da mit Kunstspeditionen zusammenarbeiten, in dem Sinne werden wir all diese ganzen Maßnahmen bis eben zur Wiederaufstellung betreuen.
Verstehe. Ist es Ihr erster Kolbe gewesen?
Das ist tatsächlich, ja.
Ja.
Das ist tatsächlich mein erster Kolbe. Ich habe ja gesagt, es gibt eine relativ große Bandbreite, also von dem alten Ägypten, also vor, sag mal, 4.000, 5.000 Jahren, über natürlich alle Phasen, die alten Griechen und Römer, das Mittelalter, die frühe Neuzeit und bis ins 20. und 21. Jahrhundert. Wenn Sie in dem Kontext arbeiten, wie ich das mache, das ist so facettenhaft und die Bandbreite ist so groß, dass man mit sehr vielen zu tun hat. Auch mit den unterschiedlichsten Künstlern und mit den unterschiedlichsten Materialien. Und natürlich geschieht das auch öfter mal, dass man dann mit bestimmten Künstlern wieder konfrontiert ist. Aber oft ist das, sag mal, ich habe relativ viel mit Skulpturen von Alexander Calder zu tun. Das taucht immer mal wieder auf.
Okay.
Aber Kolbe ist tatsächlich jetzt so das erste Mal und dann auch gleich dieses Highlight. Das ist schon sehr spannend.
Ja. Hat man denn eigentlich als Restaurator etwas wie einen Wunschzettel, mit welchen Künstler man, also wen man gerne einmal restaurieren würde?
Das könnte ich so gar nicht beantworten. Also ich kann sagen, ich habe zur Wiedereröffnung der alten Nationalgalerie auf der Berliner Museumsinsel, die ist im Jahr 2001 fertig geworden. Und da ist das größte Einzelkunstwerk das Grabmal des Grafen Alexander von der Mark. Das war der Lieblingssohn, aber der Bastardsohn des Königs, 1790 von Schadow errichtet. Und in Marmor, und da sind die filigranen Teile tatsächlich in Carrara-Marmor ausgeführt. Und da hatten wir damals ein Konzept mit dem damaligen Leiter der Nationalgalerie, Bernhard Marz, dass wir gesagt haben, wir stellen eigentlich alles wieder her und frühere unschöne Ergänzungen von bildhauerischen Details, die ersetzen wir durch neue Ergänzungen in Carrara-Marmor. Und Schadow ist tatsächlich, das ist schon Oberklasse. Und da war ich froh 2001, dass ich da schon viele Jahre als Bildhauer gearbeitet habe und es mir halbwegs zutrauen konnte, das wirklich zu machen. Also ich sage mal kleine Fingerchen und hier mal einen kleinen Kopf oder einen Federbusch von einem Helm oder einen Flügel von einem Engel neu in Marmor zu arbeiten, so dass es tatsächlich auch diesem hohen Anspruch gerecht wird und sich von der Qualität her, und das hoffe ich, hat funktioniert, nahtlos in das Werk von Schadow einfügt.
Verstehe. Jetzt, wo wir schon beim Museum sind, sind wir nämlich auch schon bei unseren beiden letzten Fragen, die wir hier im Podcast jedem stellen, so auch Ihnen. Die erste lautet nämlich gleich, welches ist Ihr Lieblingsmuseum?
Und das ist angesichts der unglaublichen Vielfalt an Museen ist das natürlich wirklich eine spannende Frage.
Ja.
Ich würde jetzt so ganz spontan mal sagen, wenn es um moderne Kunst geht, ist es Tate Modern in London. Das finde ich wirklich umwerfend. Und wenn es um alte Kunst geht, dann also erliege ich immer wieder der Schönheit in den Vatikanischen Museen.
Ja. Und wenn Sie sich jetzt von mir ein Kunstwerk wünschen dürften, und zwar nicht eins, sondern jedes, was Sie gerne hätten, welches wäre das dann?
Ja, und da kann ich direkt anknüpfen an die Vatikanischen Museen. Also das Kunstwerk, das mich am allermeisten berührt hat und immer noch berührt, ist tatsächlich das, was Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle gemacht hat, in den Vatikanischen Museen. Das ist, also ich kenne nichts wie das.
Ja.
Auch das spätere jüngste Gericht, aber vor allen Dingen die Malerei im Gewölbe. Das ist für mich nach wie vor unfassbar, wie ein Mensch das schaffen konnte. Und jetzt ist das ist natürlich total
schwer
vermessen,
zu verschenken, ja.
Wollte ich sagen.
Aber man merkt, Sie denken groß.
Wenn es handlicher sein sollte, dann wäre es möglicherweise tatsächlich was von dem Helden meiner Jugend, Giacometti.
Okay, da braucht man dann keinen Kran.
Genau, weil gerade in seiner späteren Zeit oder als er begonnen hat mit diesen sehr, sehr filigranen Figuren, da waren die am Anfang noch sehr, sehr klein und sie blieben ja dann so zart, so filigran, so wie fast nicht da. So dass genau diese erste Ausstellung, die er danach gemacht hat, das war ja in Zürich und da hat der Museumsdirektor ja gesagt, wann kommt der LKW, als Giacometti da war. Und er sagte, welcher LKW? Und hat quasi aus seinen Taschen diese kleinen Figuren rausgeholt. Also das ist tatsächlich einer der ganz großen Künstler, finde ich, des 20. Jahrhunderts und von mir sehr verehrt.
Herr Lucke, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, für das ich Ihnen sehr danke.
Es freut mich. Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Das war Folge 130 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Alle 2 Wochen neu bei grisebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.